Start ins Ausbildungsjahr in Baden-Württemberg, hier heute unser großes Thema. Eigenes Geld verdienen, etwas Neues, ganz Praktisches lernen, das steht für viele Leute in diesen Tagen auf dem Programm. Aber eine Ausbildung kann ja noch viel mehr, manchmal sogar romantische Momente bieten. Zum Beispiel beim 18-jährigen Sebastian Rose aus dem Landkreis Heilbronn. Der macht eine Ausbildung zum Schornsteinfeger und hier erzählt er, was er daran besonders liebt.
Also auf den Dächern stehen und dann halt die Aussicht genießen, wie die Sonne aufgeht, wenn man vielleicht spät arbeitet, wie die Sonne untergeht. Ja, echt schön.
Und super, dass Sebastian Rose offenbar schwindelfrei ist. Freude an der Schornsteinfeger-Ausbildung hat aber nicht nur der 18-Jährige. In Baden-Württemberg, da gibt's gerade in diesem Handwerk einen regelrechten Azubi-Boom. Was dahinter steckt, das hören wir gleich.
SWR 1 Arbeitsplatz.
Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Start ins Ausbildungsjahr in Baden-Württemberg im September und ein Bereich der Wirtschaft, in dem man dann doch ganz zufrieden auf dieses Datum schauen dürfte, ist das Handwerk. Gut 16.000 Lehrverträge haben Handwerksbetriebe im Land zum Ausbildungsstart unterzeichnet. Das sind knapp 1% mehr als im Vorjahr. Azubi Plus statt Azubi Mangel, das gilt für ein Handwerk allerdings ganz besonders, die Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. Die konnten nämlich ihre Auszubildendenzahlen in den vergangenen Jahren stark steigern. 1,5-mal so viele Nachwuchskräfte werden heute in Baden-Württemberg ausgebildet als noch vor 6 Jahren. Da hat also ein vermeintlich verstaubter Beruf einen ganz schönen Imagewandel hinbekommen. Warum sich junge Leute wieder für Zylinder und Kehrbesen begeistern können, das hat SWR1-Reporterin Yvonne Schottka für uns rausgefunden.
Schornsteinfegermeister Christian Kiemer und sein Auszubildender Sebastian Rose überprüfen gerade Heizkessel und Holzofen in einem Privathaushalt in Bad Rappenau-Grombach. Die sogenannte Feuerstättenschau gehört zum Arbeitsalltag der Kaminkehrer. Doch das Herz des 18-jährigen Azubi schlägt für den besonderen Moment, wenn er hoch hinaus darf.
Also auf den Dächern stehen und dann halt die Aussicht genießen, wie die Sonne aufgeht, wenn man vielleicht spät arbeitet, wie die Sonne untergeht. Ja, echt schön. Aber wir gehen auch in die Keller, machen Messungen.
Sebastian Rose ist jetzt seit einem Jahr in der Ausbildung zum Schornsteinfeger und liegt damit voll im Trend. Denn in Baden-Württemberg erlebt der Traditionsberuf gerade ein Comeback. Laut Landesinnungsverband ist die Zahl der Auszubildenden in den vergangenen 6 Jahren um 50% gestiegen. Fast jeder dritte Betrieb im Land bildet inzwischen wieder aus. So auch Christian Kiemer aus Schweigern.
Früher hat man einfach gesagt, okay, dieser Schornsteinfegerberuf ist nur ein schwarzer Typ. Der rennt aufs Dach rum, wird dreckert. Es ist halt ein technisch hochversierter Beruf mit Beratung an Gesetzen, die Überwachung an Feuerungsanlagen. Und das hat sich durch diese letzten Jahre, durch diese Kampagne Komm ins Team Schwarz, wo man da mal bessere Werbung gemacht hat, denke ich, auch bei den Jugendlichen den Anspruch gegeben zu sagen, ja, das ist nicht nur Dreck, sondern es ist mit Menschen freies Schaffen. Und das kommt so in die Richtung, warum wir wahrscheinlich da jetzt immer mehr Zulauf kriegen.
Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger sind zu echten Allroundern geworden. Und die Azubis werden heute automatisch auch in der Energieberatung ausgebildet. Darin sieht Lars Ederer, bevollmächtigter Bezirksschornsteinfegermeister aus Kühlsheim und Obmann im Main-Tauber-Kreis, eine wesentliche Grundlage für die guten Zukunftsperspektiven des Berufs.
Das ist das, was bei der Jugend eben auch ankommt, was sie verstehen und wo sie dahinter stehen, wo sie sich mit identifizieren. Und wir haben berufspolitisches geschafft, die Ausbildungsvergütung anzubieten. Wir haben in Ulm, für Baden-Württemberg ist es unsere Schule, es geschafft, hier mit viel, viel Geld, rund 4 Millionen Euro investiert für die Ausbildung. Wir haben moderne Ausbildungsräume, wo genau das vermittelt wird, dass die Jugendlichen die nächsten Jahre auch noch genug zu arbeiten haben.
Davon überzeugt ist auch Felix Wundersee, der gerade seine Ausbildung bei Lars Ederer absolviert. Der 17-Jährige hat seinen Traumberuf gefunden.
Ich hatte mal Praktikum gemacht als Schornsteinfeger, gemerkt, wie viel Spaß es macht und dass es nicht jeden Tag dasselbe ist, abwechslungsreich, und dann habe ich mich für eine Ausbildung entschieden.
Und damit ist er nicht der Einzige. Was steckt hinter dem Azubi-Boom bei den Schornsteinfegern? Yvonne Schottka hat für uns nachgefragt. Azubi Plus im Handwerk haben wir gerade drüber gesprochen. Anders ist die Lage im Bereich Industrie, Handel und Dienstleistungen. Im Bereich der IHKs in Baden-Württemberg konnte im vergangenen Jahr nur noch rund jedes zweite Unternehmen für alle ausgeschriebenen Stellen Azubis finden. Das geht aus einer breit angelegten Online-Umfrage des BWIHK hervor. Zum Vergleich, vor 6 Jahren ist das noch rund 70% der Betriebe gelungen, alle Stellen zu besetzen. Zuständig für den Bereich berufliche Bildung bei den Industrie- und Handelsunternehmen Handelskammern in Baden-Württemberg ist Dr. Susanne Herre, Hauptgeschäftsführerin der Region Stuttgart. Was überwiegt denn bei Ihnen? Die Freude, dass jetzt viele neue Gesichter in die Unternehmen kommen in diesen Tagen oder das Bedauern, dass viele Stellen unbesetzt geblieben sind?
Also für uns überwiegt die Freude. So viele junge Menschen, die starten, das ist einfach toll zu sehen, die mit viel Engagement und mit viel Leidenschaft dann auch in den Beruf starten. Das freut uns immer sehr. Aber natürlich machen uns die Entwicklungen am Ausbildungsmarkt auch Sorge. Und als IHK sind wir da gefordert und überlegen uns auch, was wir für die Zukunft tun können, um die Ausbildungsplätze für unsere Betriebe zu besetzen.
Wir haben ja gerade gehört, die Schornsteinfeger, das Handwerk im Allgemeinen, geht ja mit einem Plus an neu geschlossenen Azubi-Verträgen ins neue Jahr. Was können Sie denn im IHK-Bereich von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Handwerk lernen an der Stelle?
Also ich freue mich für die Kollegen und Kolleginnen im Handwerk, aber bei uns ist es durchaus auch so, dass wir Berufe haben, in denen die Bewerberzahlen und Bewerberinnenzahlen eher steigen. Das ist im kaufmännischen Bereich so, beispielsweise bei den Banken sieht es auch noch ganz gut aus. Und es sind dann Berufsbilder, die vielleicht nachher von den Konditionen nicht so attraktiv sind, wo Schwierigkeiten bestehen. Das ist der Logistikbereich, aber auch der Handel. Und insofern ist es differenziert und ich glaube, wir können voneinander lernen und das tun wir auch. Wir sind in einem sehr, sehr guten Austausch mit dem Handwerk.
Sie haben ja gerade zwei Bereiche genannt, in denen sich die Betriebe schwer tun, Auszubildende zu finden. Logistik, Handel haben Sie genannt, Industrie. Da gehen auch die Bewerberzahlen zurück. Das sind Branchen, die gerade stark in den Medien sind, weil eben auch Stellen abgebaut werden. Haben vielleicht die jungen Leute heute einen besseren Riecher als früher dafür, was Berufe sind, die gerade gefragt werden? Vielleicht auch Berufe, die eine Zukunft haben?
Ja, ich glaube, also die zurückgehende Stellen können schon ein Grund sein, aber das, was uns die Betriebe sagen, ist es, dass es häufig einfach daran scheitert, dass sie nicht geeignet sind, die Bewerber, oder dass sie keine geeigneten Bewerber und Bewerberinnen finden, meint, dass einfach Defizite nach der schulischen Ausbildung da sind, die von den Betrieben auch für so hoch eingeschätzt werden, dass sie trotz Bewerberlage teilweise die Personen nicht einstellen mögen. Und das ist eine Herausforderung an die Schulen, aber auch an die Elternhäuser, dass wir an der Stelle doch gucken, dass besser ausgebildete junge Menschen aus der Schule kommen, damit die Ausbildungsreife dann auch stimmt.
Wie erklären Sie sich das, dass die, wie Sie es nennen, Ausbildungsreife vielen jungen Leuten heute aus Ihrer Perspektive fehlt?
Ja, vielleicht ist es so, dass bestimmte Fähigkeiten nicht hinreichend klar vermittelt werden. Also manchmal ist es einfach, geht's um Lesen, Schreiben, Rechnen und Grundkenntnisse in Englisch. Das ist etwas, auf das ganz großen Wert gelegt werden sollte, in der Schule auch. Und das andere ist auch, dass vielleicht die jungen Leute nicht die richtigen Vorstellungen haben, wie in der Praxis Beruf auch aussieht. Da gehören vielleicht auch mehr Praktika dazu und bessere Berufsorientierung, was die einzelnen Berufe auch angeht. Ich glaube, das ist etwas, was man in der Schule tun kann. Und insgesamt sagen uns die Betriebe schon, dass einfach auch Leistungsbereitschaft fehlt. Ne? Man sich mal anstrengen, engagiert in etwas reingehen, auch zu kommen. Ne? Also es gibt genug junge Menschen, die einfach gar nicht kommen zum Ausbildungsstart, ohne vorher etwas gesagt zu haben. Und das sind Dinge, da kann die Schule, aber vor allem auch die Elternhäuser mitwirken, dass wir an diesen Fähigkeiten dann für die Zukunft wieder mehr sehen. Und das wäre für die Betriebe auch sehr wichtig.
Und trotzdem ist natürlich auch ein wichtiger Faktor bei der Wahl eben der Ausbildung oder vielleicht auch des Studiums, was man später verdienen kann in dem Beruf. Und da sind ja die Schornsteinfeger auch ein ganz interessantes Beispiel. Die haben ja auch deshalb wieder mehr Auszubildende, weil die Vergütung gestiegen ist. Der DGB hat neulich auch nochmal darauf hingewiesen, dass Azubis zum Beispiel in der Gastronomie auf Bürgergeldniveau verdienen am Anfang. Muss man da nicht vielleicht auch teilweise ran, wenn man die Auszubildendenzahlen oder die Bewerberzahlen erhöhen möchte?
Also ganz sicher ist es ein Faktor und das Berufsbild danach, ja, also das ist klar, ja, also was tut man und auch was gibt es für Karrierechancen? Und ich glaube, erstmal ist es wichtig, den jungen Menschen zu sagen, dass sie überhaupt eine Ausbildung machen, denn das ist der Schlüssel zum Erfolg, um perspektivisch auf dem Lebensweg auch gut zu verdienen, denn wir haben leider auch viele junge Menschen, die gar nicht in eine Ausbildung gehen. Also das ist mal der erste Punkt. Das andere ist, ja, Berufsbilder bieten unterschiedliche Karrierewege und unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten. Allerdings hatten wir jetzt in den letzten Jahren zurückliegend doch Tarifabschlüsse, die über alle Branchen hinweg in allen Berufen sehr gut waren und die Betriebe auch herausgefordert haben. Also insofern ist die Vergütung ein Punkt, aber an dem wir jetzt nicht ursächlich schrauben müssen, sondern eher vielleicht dann der Appell an die jungen Menschen startet. Das Einstiegsgehalt kann dann auch möglicherweise erstmal auf einem geringeren Level sein. Wenn ihr aber bereit seid, euch auch weiterzubilden, den Meister zu machen beispielsweise, Weiterbildungen zu machen, dann steigt auch im Laufe des Lebens das Gehalt entsprechend an. Und wir wissen auch, dass wenn man das tut, die Gehälter von Abgängern aus der dualen Ausbildung mit diesen Weiterbildungen auf den Lebenszyklus betrachtet genauso hoch sind wie von Akademikern, die studiert haben.
Ein Ergebnis Ihrer Umfrage, das ich ziemlich erschreckend fand, war, dass ein Viertel der befragten IHK-Betriebe beschlossen haben, wir wollen in Zukunft weniger ausbilden oder wir können in Zukunft nur noch weniger ausbilden. Was muss denn konkret passieren, damit die sich das doch noch anders überlegen?
Also einmal, wir appellieren auch, ne, Invest in Ausbildung ist wichtig für den eigenen Betrieb, gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel, und es ist auch ein Invest in die Gesellschaft. Die Gründe, warum die Betriebe nicht mehr ausbilden, sind teilweise Frust, muss man auch sagen. Ich hatte ja erwähnt, dass geeignete Bewerber manchmal schwer zu finden sind, weil sie einfach schlecht ausgebildet auch von der Schule kommen. Und dann sind die Betriebe frustriert. Da können wir ansetzen über Punkte, dass wir diese Ausbildungsreife besser herstellen. Und das andere ist natürlich im Moment schon die ökonomische, die wirtschaftliche Situation, die Betriebe auch dazu veranlasst, Zurückhaltung an den Tag zu legen. Und da sind wir vor allen Dingen seitens der Politik, auch die Bundesregierung gefragt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Wirtschaft wieder anzieht, dass sie floriert. Und dann ist auch die Bereitschaft zur Ausbildung genauso wie zur Einstellung von Fachkräften wieder höher in diesen betroffenen Branchen.
Wenn die Konjunktur wieder rund läuft, kommt auch der Ausbildungsmarkt wieder in Schwung. Susanne Herre war das, die für die IHKs in Baden-Württemberg für die berufliche Ausbildung zuständig ist.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Genau, jetzt dreht sich hier wieder alles ums Arbeitsrecht. Michael Felser ist heute unser Experte in dem Bereich. Und die Frage für ihn, die kommt in dieser Woche von Tamara aus Lörrach. Sie schreibt, mein Arbeitgeber weigert sich, mir 4 Wochen Urlaub in den Sommerferien zu genehmigen. Er behauptet, man habe maximal einen Anspruch auf 3 Wochen zusammenhängenden Urlaub. Außerdem seien jetzt andere Arbeitnehmer vorrangig in den Sommerferien dran, zum Beispiel, weil sie ihre Familien besuchen wollten. Ich habe aber 3 schulpflichtige Kinder. Soll ich den Betriebsrat einschalten oder die Gewerkschaft? Zitat Ende. Ja, darf der Arbeitgeber einen Strich durch die Rechnung machen bei den Urlaubsplänen in den Sommerferien? Das ist die Frage von Tamara. Und ist das möglicherweise sogar ein Fall für den Betriebsrat? Hier kommt die Antwort von Michael Felser.
Ja, grundsätzlich macht es immer Sinn, Betriebsrat einzuschalten, weil es dann innerbetrieblich geklärt werden kann. Der Betriebsrat hat auch ein Mitbestimmungsrecht beim Urlaub. Grundsätzlich gilt aber, dass man nicht nur einen Anspruch auf 3 Wochen zusammenhängend Urlaub hat, sondern das Gesetz sieht eigentlich vor, dass der gesamte Jahresurlaub zusammenhängend genommen werden muss. Das betrifft jedenfalls den gesetzlichen Mindesturlaub. Das sind die berühmten 4 Wochen. Wenn der Arbeitgeber zusätzlichen Urlaub gewährt, dann kann er diesen anders regeln. Das heißt, grundsätzlich hätte man auf 4 Wochen zusammenhängenden Urlaub einen Rechtsanspruch. Die Frage, wer jetzt vorrangig in den Sommerferien dran ist, ist natürlich kompliziert. Hängt auch von betrieblichen Regeln ab, die mit dem Betriebsrat vielleicht vereinbart worden sind. Aber bei 3 schulpflichtigen Kindern, da würde ich mal vermuten, da wird man auch unter den bevorzugten Gruppen zu zählen sein, die vorrangig in den Sommerferien Urlaub machen können. Und 3 Wochen, denke ich, wären dann auch möglich. Wenn man da keine Einigung erzielt, kann man auch den Urlaub per einstweiliger Verfügung am Arbeitsgericht durchsetzen. Ja, da muss man allerdings schnell sein nach der Ablehnung. Ne, dann muss man zum Anwalt oder zur Gewerkschaft gehen und notfalls den Urlaubsanspruch durchsetzen.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ja, das waren schon ziemlich drastische Worte, die rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Weinbauministerin Daniela Schmidt von der FDP in dieser Woche gewählt hat. Der Weinbau steckt in der schwierigsten Lage seit Jahrzehnten, so die Ministerin. Bis zu 30% der Betriebe könnten in den kommenden Jahren vom Markt verschwinden. Hintergrund dieser Warnung sind vor allem die Explosion bei den Produktionskosten für den Wein und dass die Menschen im Schnitt immer weniger davon trinken, weshalb die Preise gerade für Fassweine dramatisch gesunken sind. Allerdings fühlen sich längst nicht alle Winzerinnen und Winzer in einer existenziellen Krise. SWR1-Reporter Wolfgang Brauer hat kurz vor Lesebeginn zwei Weinbauern getroffen, die von ihrem persönlichen Geschäftsmodell ziemlich überzeugt sind.
Probelauf für den Vollernter bei Winzer Dirk Vögeli in Landau-Wellesheim. Ab Montag soll der 4 Meter hohe Traktor an Rebstöcken entlangfahren und die Trauben vollautomatisch ernten. 6 bis 7 Hektar schafft der Vollernter pro Tag, wenn er bis zu 16 Stunden im Einsatz ist.
Wir bräuchten anastamminischen 60 bis 70 Erntehelfer, um in den nächsten 14 Tage, 3 Wochen die Ernte einzufahren.
Der Großvater des 54-jährigen Winzers aus der Pfalz hatte noch einen traditionellen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau und Tieren. Sein Vater stellte auf Weinbau um und als Dirk Vögeli den Betrieb vor 25 Jahren übernahm, setzte er auf Expansion.
Heute bewirtschaften wir hier eine Gastronomie, einen Gutsausschank mit Selbstbedienerbereich, 5 Gästezimmer, einer Schnapsbrennerei und die ganze Weinproduktion ist hier.
Dazu gibt es jede Menge Veranstaltungen rund um den Wein.
Es gibt ein Weinbergspicknick, es gibt eine Weinbergswanderung, wir haben ein Aromaseminar. Die Events merken wir, die Nachfrage wird immer wichtiger, weil das Weineinkaufen ist eine Erlebnisgeschichte.
Nur noch 40% seines Umsatzes macht Dirk Vögeli mit der Weinproduktion. 60% kommen inzwischen aus anderen Bereichen des Unternehmens mit 35 Mitarbeitern. Er fühlt sich jetzt in der Krise auf der sicheren Seite.
Also es werden die kleinen, ganz klassischen Familienbetriebe werden verschwinden, weil man muss heute also wirklich breit aufgestellt sein.
Bastian Beni aus Wintersheim in Rheinhessen sieht das anders. Er ist allein Winzer und bewirtschaftet 7 Hektar in biologischem Anbau. Auch bei ihm beginnt am Montag die Weinlese. Ganz althergebracht von Hand.
Da wir alle Trauben per Hand lesen, haben wir Saisonkräfte, Praktikanten, Päcker, was auch immer, Leute, die Spaß haben, sich das auch anzugucken, die da eine Inspiration drin sehen, ein bisschen was lernen wollen.
Damit die Weine einen individuellen Geschmack bekommen, gären sie in alten Holzfässern. Dann füllt der 32-jährige Winzer seine edlen Tropfen selbst in einer kleinen Abfüllanlage Flasche für Flasche ab, die er sogar bis nach Japan, USA und Australien liefert. Zwei ganz unterschiedliche Winzer in Rheinland-Pfalz und beide fühlen sich für die Zukunft gut aufgestellt. Für Tanja Schneider von der Unternehmensberatung, die Weinberater, ist das keine Überraschung.
Es gibt nicht die Lösung für alle. Es trifft die Betriebe, die viele Jahre lang sich wirtschaftlich nicht hinterfragt haben, die nicht ihre Kosten kennen, die vielleicht auch gesagt haben, ach, es wird schon wieder, die nicht unternehmerisch gehandelt haben. Und von daher bin ich auch der Meinung, es wird definitiv eine Betriebsbereinigung geben. Es wird bestimmt auch zu einer Rebflächenkürzung kommen.
Öko-Winzer Bastian Beni glaubt, dass er davon nicht betroffen ist und klopft dabei auf ein Holzfass für seine hochwertigen Weine.
Und fühle da mit vielen Kollegen mit und finde es sehr schade, weil da über viele Generationen sehr viel Herzblut reingesteckt wurde, was letztendlich ja in wahnsinnig kurzer Zeit sehr viel Wert verloren hat und da auch Existenzen dran hängen. Aber für mich persönlich habe ich keine Angst, nee.
Ein selbstbewusster Jungwinzer, den unser Reporter da getroffen hat. Die aktuelle Krise im Weinbau lässt nicht alle Betriebe nervös werden, wie unser Reporter Wolfgang Brauer in Rheinhessen und in der Pfalz rausgefunden hat. Und das war der Arbeitsplatz-Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Herr. Bis bald.
SWR 1 Arbeitsplatz.